Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1.
Willkommen zu dieser Spezialfolge unseres Podcasts Krieg im Iran, in der wir uns ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen wollen. Denn wir haben mit einem Experten für Geopolitik über die Angriffe gesprochen. Professor Clemens Fischer von der Universität Köln wird uns die wichtigsten Fragen rund um die Angriffe auf den Iran gleich beantworten. Zuerst fassen wir aber kurz zusammen, was da überhaupt los ist im Iran. Seit Samstag fliegen Israel und die USA Luft- und Raketenangriffe auf Ziele im Iran. Es soll der größte Einsatz in der Geschichte der israelischen Luftwaffe sein. Im Fokus stehen die iranische Luftabwehr, Abschussbasen für Raketen, Atomeinrichtungen und die militärische und politische Führung. Unter anderem der religiöse Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, ist bei den Angriffen gestorben. Der Iran selbst antwortet mit Gegenangriffen, zum Beispiel auf Militärstützpunkte der USA in Katar, Kuwait und Saudi-Arabien, aber auch auf Israel. Wie begründen die USA und Israel diese Angriffe? Es geht ganz klar ums iranische Atomprogramm und um die Angst, dass der Iran eine Atombombe bauen könnte. Die USA und Israel haben ja schon vor einigen Monaten deswegen Angriffe auf iranische Atomanlagen geflogen. US-Präsident Trump sagte jetzt, er wolle Amerikaner vor einer Bedrohung durch die iranische Führung verteidigen. Und auch Israel spricht von einem Präventivschlag. Hier kommen wir jetzt zu Clemens Fischer, dem Geopolitik-Experten. Für einen Präventivschlag muss es nämlich eine unmittelbare, ernste Bedrohung durch ein anderes Land geben. War das beim Iran der Fall?
Nun, diese Angriffe, die Israel und die USA damit völkerrechtlich rechtfertigen wollen, können kaum als Präventivschlag eingestuft werden, denn dazu gehört eben wirklich eine unmittelbar drohende Angriffsgefahr durch den Gegner. Es gibt einen einzigen Indikator, dass die Atomaufsichtsbehörde in Wien am Freitag einen Bericht fertiggestellt hatte, in dem sie sagen, es gibt Bewegungen um das Urananreicherungszentrum in Isfahan, die man nicht einstufen kann, die also eher ungewöhnlich sind. Das war das Einzige, was eine Indikation gewesen wäre, dass zumindest eine grundsätzliche Gefahr droht. Aber ein unmittelbarer Schlag des Iran gegen Israel oder gegen die USA war nicht absehbar. Daher ein Präventivschlag war das sicherlich nicht.
Diese Einschätzung, sagen Sie, ist am Freitag veröffentlicht worden. Und dieser Angriff der USA und Israels ist seit Monaten vorbereitet gewesen, hören wir. Welchen Grund könnte dieser Angriff dann gehabt haben?
Nun, dass derartige Angriffe natürlich vorbereitet werden müssen, ist eine grundsätzlich militärisch-logistische Frage. Denn wenn Sie derartige Truppenmassierungen wie die USA mit zwei Flugzeugträgerflotten um den Iran herum positionieren, dann müssen Sie auch haarscharf koordinieren, wer wann was macht. Das heißt, dass derartige Angriffe grundsätzlich natürlich geplant sind. Der Auslöser ist dann die Frage. Und offenbar haben die USA und Israel beschlossen, dass man dem Iran nicht zutraut, wirklich ehrlich zu verhandeln, und man wollte offenbar die Chance nützen, an diesem Wochenende das Regime schlicht und ergreifend zu enthaupten, sprich also auszulöschen. Das ist nicht ganz gelungen, denn wie man sieht, ist der Iran in der Lage, auch weiter zu kämpfen.
Sie haben es gerade angesprochen, das Regime sollte enthauptet werden, und unter anderem ist ja das iranische Oberhaupt Ayatollah Khamenei bei den Angriffen ums Leben gekommen. Und US-Präsident Trump hat die Menschen im Iran aufgerufen, jetzt dafür zu sorgen, dass eine andere Regierung an die Macht kommt. Lässt sich durch ein militärisches Eingreifen in einem anderen Land dort wirklich ein Regimewechsel herbeiführen?
Grundsätzlich kann man natürlich militärisch einen Regimewechsel befördern, auch herbeiführen, aber nicht nur mit Luftschlägen. Und dass Khamenei aus dem Spiel genommen worden ist, das ist nur ein erster Schritt, denn Khamenei war an sich seit dem 12-Tage-Krieg im letzten Jahr entmachtet und der 13-köpfige Führungsrat hatte eigentlich die Führung im Land über. Es ist aber ein symbolisch ganz schwerer Schlag von Iran gewesen, dass es so einfach gewesen ist, Khamenei und einen Teil seiner Familie und auch noch weitere Führer der Revolutionsgarden zu eliminieren. Was jetzt Trump gemacht hat, ist natürlich auch ein wenig schon vorab die Schuld auf die andere Seite umzuschieben, denn er sagt, also, wir schießen euch den Weg frei. Den Umsturz müsst ihr selber machen. Solange aber diese Kämpfe andauern und vor allem die Bombardements in Teheran, wird man kaum Demonstrationen auf die Straße bringen können. Das heißt, derzeit ist das Mullah-Regime vor Demonstrationen hier nahezu geschützt durch die Luftangriffe. Man wird daher auch sehen, wenn diese Angriffe abebben werden, ob dann die Opposition in der Lage ist, sich A zu organisieren und B gemeinsam gegen das Regime vorzugehen.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das passieren wird? Oder welches Szenario ist am wahrscheinlichsten, wie es mit dem Iran und der Führung dort weitergehen wird?
Nachdem der Atlantic, Herr Michael Scherer, gestern ein Exklusivinterview mit Trump gehabt hat, wo Trump sagt, die Mullers sind an mich herangetreten, sie wollen wieder verhandeln und ich bin nicht abgeneigt, ich habe gesagt, dass wir mit ihnen reden können, wäre das schon ein erstes Hindeuten darauf, dass das Mueller-Regime momentan noch gute Überlebenschancen hat. Denn letztendlich geht es in den USA garantiert nicht nur um den Regimewechsel als solches, das hätte man als Kollateral mitgenommen. Die hauptsächliche Frage ist, den Iran daran zu hindern oder wie man den Iran daran hindern kann, die Bombe weiterzubauen und auch ballistische Raketen zu entwickeln. Wenn diese beiden Ziele erreicht sind, wird man wohl auch mit dem Mullah-Regime und der neuer Führung weiterleben müssen, denn der Regimewechsel selber ist dann noch nicht eine ausgemachte Sache und wäre momentan sehr, sehr schwer durchzusetzen.
Welches Eskalationspotenzial hat der Krieg mit dem Iran jetzt allgemein?
Grundsätzlich ist dieser Krieg im Nahen Osten ganz anders einzuschätzen als der in der Ukraine. Beide Kriege sind natürlich für die Geopolitik sehr, sehr unangenehm, denn Kriege sind immer ein Verwerfen von internationalen Beziehungen. Aber der Ukraine-Krieg ist relativ eingehegt auf ein bestimmtes Territorium. Das ist im Nahen Osten ganz anders. Man sieht, dass der Iran schon beim ersten Gegenschlag gezeigt hat, dass er noch in der Lage ist, über Israel hinaus andere Ziele zu treffen. Das heißt die Golfstaaten, das heißt die umliegenden Staaten und insbesondere dort amerikanische Militärbasen. Und noch hat die Hezbollah mit einem einzigen Raketenangriff sich bisher gemeldet, aber die Hamas und die Houthi sind auch noch ruhig. Das heißt, diese Achse des Widerstands, die der Iran aufgebaut hat, hält sich noch zurück. Da ist doch gewaltiges Potenzial an Feuerkraft vorhanden und auch die Gefahr des Flächenbrandes können wir derzeit im Nahen Osten nicht ausschließen.
Und dann gibt es ja noch China und Russland, die Unterstützer des Irans sind. Welche Rolle werden diese beiden Staaten jetzt spielen?
China hat sich so geäußert, wie China sich eigentlich immer äußert bei derartigen Konflikten, dass man eine Einmischung von außen verurteilt. Und das ist ja auch ganz klar, dass China im Endeffekt auch sich selber in dieser Rolle sieht, dass man auch keine Einmischung dulden würde, wenn man sich beispielsweise der Taiwan-Frage noch nähern würde. Aber Russland verurteilt klarerweise auch, denn für Russland ist der Iran ein wichtiger Verbündeter. Nicht nur, dass man von dort die Drohnentechnologie bekommen hat und auch weiterhin Drohnen geliefert bekommt, es ist natürlich auch ein Partner, der die Flanke Russlands im Südwesten relativ gut abgedeckt hat. Und es wäre daher auch ein psychologischer Schlag für Russland, einen weiteren Verbündeten zu verlieren. Beide werden aber nicht eingreifen, weder China noch Russland in diesen Krieg. Sie können allenfalls als Vermittler dienen, wobei sich hier Russland kaum anbieten wird für die USA. China ist schon eine andere Nummer, denn für China ist auch sehr, sehr viel Geld im Spiel. Immerhin werden 30% der Ölschiffe, die aus dem arabischen Zentrum herauskommen, sprich durch die Straße von Hormuz, würden exportieren nach China. Und das ist derzeit unterbrochen. Das heißt, für China ist hier auch eine wirtschaftliche Frage im Spiel.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch auf Deutschland schauen. Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, auf diesen Konflikt Einfluss zu nehmen?
Wir haben an der Erklärung der E3, also vom Vereinigten Königreich, Frankreichs und Deutschland schon gesehen, dass hier eigentlich auch das stille Einverständnis ist, dass Europa hier eigentlich überhaupt nicht mehr mitreden kann. Europa wurde allenfalls in Kenntnis gesetzt, dass ein Angriff bevorsteht, aber man war nicht eingebunden. Auch die deutsche Reaktion, die der Kanzler bei seiner Pressekonferenz gestern gemacht hat, war sehr zurückhaltend. Man nimmt einfach die Bankrotterklärung der wertebasierten Ordnung zur Kenntnis, denn Europa hat keinen Hebel, hier irgendwie das Völkerrecht noch durchsetzen zu können. Das Zweite ist, dass der Kanzler sehr große Schwierigkeiten haben wird, andere Themen bei seinem Besuch, sei er diese Woche oder in naher Zukunft in Washington, besprechen kann, wie die Ukraine oder wie auch den Zollkonflikt, denn die USA sind derzeit im Kriegszustand. Für die Europäer ist es die ernüchternde Erkenntnis, dass man weltpolitisch nicht einmal mehr in der zweiten Reihe steht, sondern ist Zuschauer wie alle anderen. Und die drei Großen, das ist China, das ist Russland und das sind die USA, machen sich eigentlich in einer Art Neoimperialismus die Welt untereinander aus.
Das waren Einschätzungen vom Geopolitik-Experten Professor Clemens Fischer von der Universität Köln. Über alle aktuellen Entwicklungen im Krieg im Iran halten wir euch natürlich im Programm von RPR1 auf dem Laufenden und natürlich auch hier in unserem Podcast. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt morgen Nachmittag wieder. Bis dahin.